Ich finde es wunderbar, dass wir einen ganz persönlichen Herrn, Heiland und Gott haben, der so persönlich zu uns spricht und der weiß um unsere Anliegen und der weiß, was uns bedrückt, was wir brauchen und der weiß auch, was der Prediger manchmal braucht, wenn er schwach ist. Dem Eingangslied: Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich, du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Und es ist einfach wunderbar, wenn man merkt, das war heute Morgen so wie Balsam für meine Seele, dieses Eingangslied und dann das wunderbare Chorlied. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, es war wunderbar, diese Lieder heute Morgen zu hören. Und solange, danke nochmal. Schön, wenn man einen Sohn hat, der sich damit auskennt. Ich möchte aber zu Beginn, bevor ich ins Thema einsteige, das Leben Jesu, die Hochzeit zu Kanaan, möchte ich nochmal beten und stille werden. Ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du um unsere innersten Bedürfnisse, Anliegen weißt, dass du so ein persönlicher Heiland bist, der uns an der Seele versorgt, der uns stärkt, ermutigt, der uns gründet, immer wieder in dir neu, der uns auch immer wieder offenbar machen will, was wir in dir alles haben, nämlich alles, was wir brauchen zum Leben und für die Ewigkeit. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt für diese Predigt, dass sie dir zur Ehre dient, dass du zu uns redest und dass du in die Herzen hinein tief dein Wort legst und dass du uns veränderst, Herr Jesus. Lass uns offenbar werden, wer du bist, wie du bist, dass du die Liebe bist. Wir preisen dich dafür. Amen. Ja, die Hochzeit zu Kanaan soll heute mein Thema sein. Und ich möchte, wir haben schon einige Zeit benötigt im Vorprogramm, sofort auf den Text eingehen und ihn mit euch lesen. Wie immer könnt ihr ihn hier mitlesen. Und dadurch braucht ihr, wer will, kann aber auch gerne seine Bibel aufschlagen. Ich finde es immer schön, in der Bibel persönlich mitzulesen, weil das dann auch nochmal ganz persönlich zu einem reden kann. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihnen: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge und nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit der Text. Und ich habe auch eine Gliederung. Und das Ziel heute soll sein, dass wir die Freude, die wir in Jesus haben, immer wieder neu erkennen, aber auch den Reichtum, und dass wir uns von ihm, von seiner Freude überwältigen lassen. Und dazu betrachten wir dieses Zeichen Jesu. Und ein Zeichen in der Bibel hat immer ein Ziel. Die 3 Abschnitte sind die Aufforderung an Jesus, ein Wunder zu wirken, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5, dann Jesus bestätigt sich als Schöpfer aller Dinge in den Versen 6 bis 10 und dann der abschließende Vers, die unterschiedliche Reaktion der Menschen auf Wunder Jesu. Zunächst mal startet Johannes hier in diesem Bericht von diesem ersten großen Zeichen, das Jesus tat, nämlich dieser Demonstration seiner Gottheit, seiner Göttlichkeit, indem er wirklich Wasser in Wein verwandelte. Und wir sehen einfach, das war etwas, das kann ein Mensch nicht tun. Das ist etwas Göttliches, ein Zeichen. Und im Johannes-Evangelium werden uns insgesamt 7 solcher Zeichen, ich habe sie euch mal hier mitgebracht, dargestellt, dargelegt. Das erste Zeichen, das geht in die Bedeutung hinein. Jesus ist die Quelle des Lebens und ich ergänze und der Freude. Und es gibt diese 6 weiteren Zeichen. Jesus, Herr über die Entfernung, Herr über die Zeit. Er ist das Brot des Lebens. Er ist Herr über die Naturgesetze. Und er ist das Licht der Welt und er hat die Macht über den Tod. Soweit gehen die Zeichen. Und ich habe einfach mal versucht zu erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Wunder und Zeichen. Das, im Begriff liegt es eigentlich schon drin. Das Wunder ist jetzt mal nur ein Wunder. Aber was hat es uns zu sagen? Aber ein Zeichen, ich habe hier so eine Definition, es ist immer nicht ganz einfach, sich sowas zu behalten, ein bedeutsamer Machterweis, der über sich hinaus auf eine tiefere göttliche Realität verweist, müsste eigentlich Einzahl sein, welche durch die Augen des Glaubens wahrgenommen werden kann. Das ist ein Zeichen in der Einzahl. Und der Unterschied zu Wundern ist eben, dass Zeichen nicht nur Machterweise sind, sondern dass sie immer eine tiefere Bedeutung haben. Wir sollen etwas daraus ableiten. Ja? Es fordert von uns konkrete Schritte, in diesem Fall konkrete Schritte des Glaubens. Und in diesem Johannesevangelium Kapitel 2, da wird uns der Start gezeigt, wie Jesus selber sein öffentliches Wirken begann. Letztendlich davor, wissen wir, hat Jesus eher noch im Verborgenen gelebt, in seiner Kindheit, in seiner Jugend, ist aufgewachsen und ab hier beginnt dann wirklich ein öffentliches Auftreten. Und hier kann man sagen, der Hochzeit zu Kana eher so eine halböffentliche Geschichte, weil es war ein Fest, zu dem sie eingeladen waren, aber es waren eben viele Menschen dort auf diesem Fest. Und diese Menschen konnten sich von Jesus ein Bild machen. Sie erlebten ihn. Sie erlebten ihn durch dieses Zeichen. Und es ist so, dass wir uns einfach auch mal die Frage stellen können bei so einem Text, Mensch, warum wird dieses Zeichen, warum wird die Begebenheit mit der Hochzeit in der Bibel überhaupt betrachtet? Ja? Warum wird davon berichtet? Zunächst mal kann man daraus ableiten, dass Jesus selber er hatte nichts gegen die Ehe einzuwenden, ganz im Gegenteil, er war ein Befürworter der Ehe zweier Menschen und er war auch ein Befürworter davon, dass man so einen Akt der Ehe auch feiert. Also Jesus befürwortete dadurch, dass er selber anwesend war, diese Feierlichkeit und auch die Freude, die bei so einer Feier vonstatten geht. Und der Wein ist ja selber in der Bibel auch ein Sinnbild der Freude, das muss man wissen. Und er gab damit letztendlich auch in dieser öffentlichen Handlung seine Zustimmung. Und warum ist es so erwähnenswert? Wir wissen ja, dass Im ersten Timotheusbrief wird uns davon berichtet, da hat nämlich Paulus bereits kurze Zeit später darauf hingewiesen, auf Irrlehrer, die kommen werden und die in der Gemeinde lehren, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die durch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden. Also Jesus wusste ja schon, dass das passieren wird und er brachte damit seinen Standpunkt zum Vorschein und machte ihn deutlich. Und es gab auch schon im 3. Jahrhundert bereits einen Kirchenvater namens Cyprian, der hat sogar damals gelehrt und verboten, dass man an Hochzeiten als Christ teilnehmen darf. Ja. Also totale Askese, totale Freudlosigkeit, nein, nur Gesetz. Ja. Und solche Auswüchse, die gab es immer wieder in der christlichen Geschichte. Und wir können hieraus erkennen, Jesus dachte anders. Er zeigte offenbar durch seine Anwesenheit, dass er die Ehe und die Hochzeitsfeier unterstützte. Es wird berichtet am dritten Tag. Und dieser dritte Tag bezieht sich zunächst mal darauf, wie lange Jesu Aufenthalt in Galiläa bereits andauerte. Kanaa war ein kleines Örtchen, das finden wir heute nicht mehr auf der Karte, ich habe es gesucht, gibt es nicht mehr, aber es lag in der Nähe von Kapernaum am See von Tiberias. Und wenn wir dann in Vers 1 lesen, ich fand es immer ganz interessant, es sind manchmal so belanglose Verse, vermeintlich belanglose Verse, dann heißt es dort, und die Mutter Jesu war dort. Und da müssen wir immer genau darüber lesen und vielleicht genau darüber nachdenken. Warum heißt es hier, warum wird hier von der Mutter Jesu gesprochen? Ist es nicht, wie manche sagen, die Mutter Gottes? Ist es nicht die Maria, die teilweise angebetet wird von manchen christlichen Richtungen? Und da ist ganz eindeutig in der Bibel, und deswegen möchte ich es auch hier erwähnen, die Maria, eine Frau in der Bibel, die eine zwar begnadete Rolle hat als Mutter, die das Gefäß bildet, in der Jesus dann geboren wird, aber die in keiner Weise an erster Stelle steht, sondern hier wird von der Mutter Jesu gesprochen. Und so zieht sich es auch durch die Bibel durch. Ja. Nicht die Maria hat eine übergeordnete Rolle, sondern Jesus selber ist der Herr und sie ist die Mutter unseres Herrn. So ist die richtige Reihenfolge. Jesus hat in der Schrift immer die erste Stelle. Und ich habe mir gedacht, ich möchte es einfach mal kurz für euch hier aufzeigen, welche Irrlehren existieren über die Maria. Maria wird zum Beispiel gelehrt in manchen Konfessionen, war zeitlebens ohne Sünde. Wir wissen aus Römer 3, dass alle Menschen gesündigt haben und da war auch Maria eingeschlossen. Maria heißt es in Schriften oder in Festlegungen von Päpsten, Maria ist die immer jungfräuliche Gottesgebärerin, so wie wenn sie keine weiteren Kinder gehabt hätte. Aber in der Bibel lesen wir, Markus 3, 31, wir lesen von den Brüdern Jesu, ja, also Maria hatte auf jeden Fall noch weitere Kinder geboren. Maria ist leibhaftig in den Himmel aufgenommen, wird gelehrt, was natürlich auch nirgends in der Schrift berichtet wird und falsch ist, schlichtweg. Und dann heißt es sogar, dann geht man sogar so weit, Maria ist die Mutter der Kirche und Mittlerin zum Mittler. Und auch da ist die Schrift ganz eindeutig und entlarvt diese Irrlehre, nämlich in 1. Timotheus 2, Vers 5, wo es heißt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. So eindeutig ist die Schrift und das muss man einfach auch wissen. Und diese Lehren kommen aus der katholischen Kirche. Aber ich möchte es nicht weiter vertiefen. Ich möchte jetzt zunächst mal darauf eingehen, in Vers 2 nämlich heißt es, aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und daraus möchte ich die erste Anwendung ableiten, weil die mir sehr wichtig wurde in der Vorbereitung. Und das geht jetzt mal an die jüngeren Menschen, die noch nicht verheiratet sind, die das aber irgendwann mal vorhaben in ihrem Leben. Und hier ist was ganz Wichtiges, auch wieder so scheinbar nebensächlich, wird hier bemerkt, Jesus wurde zur Hochzeit eingeladen. Und in der Tat, wir können Jesus auch ausladen aus einer Hochzeit. Wir können auch eine eigenwillige Sache daraus machen, aus einer Hochzeit. So leider geschehen von einem Bruder, der auch lange Junggeselle war, der wirklich Feuer und Flamme für Jesus war, der Bibelabende gehalten hat, der Hauskreise geleitet hat und der aber dann auch eine Frau kennenlernte und diese Frau war nicht gläubig. Und das ein wenig für manche Geschwister dann schockierende war, eines Tages kam er in die Gemeinde und sagte, ich bin verheiratet. Und die Geschwister sind aus allen Wolken gefallen. Was bist du? Verheiratet? Wann hast du geheiratet? Warum wussten wir nichts davon? Warum hast du uns nichts davon gesagt? Er hatte gemerkt irgendwie, er hat eine Frau kennengelernt und jetzt war die Chance da natürlich, endlich den Partner fürs Leben zu haben. Und er hat versucht, diese Frau aus eigener Kraft zu Jesus zu führen. Und wie sich nachher herausstellte, ist aber dieses aus eigener Kraft zu Jesus führen nicht menschenmöglich, sondern Gott allein sagt, wann und wie ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Und so war es dann auch leider, dass dieser Bruder nach etwas über einem Jahr die Scheidung erleben musste. Und was viel schlimmer war, nachdem seine eigene Ehe kaputt ging, begann er mit Seelsorge an Schwestern in der Gemeinde und machte noch eine weitere Ehe kaputt. Warum spreche ich sowas an? Weil ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir mit Jesus, ganz besonders auch, wenn es um diesen Lebensschritt geht, dass wir eine Ehe, die ein Leben lang halten soll, eingehen, dass wir Jesus mit einbeziehen, dass wir mit Jesus heiraten, dass wir bei der Hochzeit Jesus bekunden und auch die Geschwister daran teilhaben lassen, so wie das hier auch der Fall war. Nun zurück zu dieser Begebenheit, der Vorrat an Wein ging aus. Und das besonders Schöne war, als es an Wein mangelte, heißt es da, spricht die Mutter Jesus zu ihm. Maria wendet sich mit ihrem Anliegen, mit ihrem Problem sofort an ihren Sohn, an Jesus. Und das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. Wo gehen wir mit unseren Problemen hin? Wir haben einen wunderbaren Herrn. Er will von uns hören, was beschäftigt uns, was macht uns Probleme. Wir haben keinen besseren Ort und Weg für unsere Nöte, Probleme, Sorgen, wo wir hingehen können. Gehen wir immer zuerst zu Jesus, wenn wir ein Problem haben. Und er ist dankbar dafür, er hilft uns. Aber jetzt kommt bei diesem Problem, das entstanden ist, es gibt keinen Wein mehr. Jetzt kommt auch so ein, soll ich sagen, jetzt muss man sich erstmal verinnerlichen, versinnbildlichen, welche Bedeutung hatte denn das in diesem Fest, in dieser Hochzeit, keinen Wein mehr. Für uns sagt sich das auch wieder so leichter hin, naja, kauft man halt welchen, geht mal halt kurz zum Laden, holt sich Wein. Nein, es war zunächst mal, wenn sowas passierte bei einer Hochzeit, das war ein No-Go. Es gab einfach Regeln der Gastfreundschaft und dazu war es notwendig, dass man genügend Wein hatte, ja, dass man daran gedacht hat. Das war ein Zeichen schlechter Gastfreundschaft und eine Missachtung dieser Regeln der Gastfreundschaft. Und deswegen konnte es sehr schnell passieren, dass daraus eine Rieseneskalation, ein Riesenstreit vielleicht losbrach. Deswegen war diese Situation wirklich, es hat geknistert. Die Maria, die war offensichtlich so feinfühlig, die hat es gesehen. Die hat vielleicht festgestellt, wie die Diener schon langsam die Gläser immer weniger voll machten und wie sie einfach langsam drauf guckten und merkten, was sollen wir jetzt machen? Jetzt kommen wir langsam in die Bredouille. Umso überraschender ist dann aber die Reaktion Jesu. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und da müssen wir ein bisschen knabbern. Das ist so eine Reaktion, mit der hätten wir jetzt gar nicht gerechnet irgendwie. Die Maria hat doch nur ein ganz nettes Anliegen und sie geht sogar zu ihrem Sohn Jesus. Sie traut ihm das zu, aber warum kriegt sie so eine Abfuhr jetzt? Und einmal muss man sagen, im kulturellen Hintergrund dieser Aussage, es klingt heute in der Übersetzung erstmal härter, wie es wirklich war, weil diese Anrede, Frau, was habe ich, oder Jesus, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Diese Anrede, Frau, ist tatsächlich eine sehr noble Anrede. Das heißt so viel wie Dame übersetzt. Also, aber trotzdem erkennen wir daraus eine unheimliche Distanz. Es war doch die Mutter Jesu. Warum baut er jetzt so eine Distanz auf? Und ich möchte es einfach versuchen, dahingehend zu erläutern. Jesus war jetzt lange genug Sohn. Ja? Er war der Sohn Marias, aber er ist von seinem Ziel her, hatte er einen Auftrag, er war gezeugt von Gott in der Menschwerdung und er hatte den Auftrag, dass er ans Kreuz geht. Und diesen Auftrag, wie es heißt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, auf diesen Auftrag hin, ans Kreuz zu gehen, richtete sich sein ganzes Leben, sein ganzer Heilsplan aus. Und er wusste genau, er unterstand einzig und allein dem Willen des Vaters, dem Willen Gottes und nicht einer Maria. Sie war seine Mutter, er respektierte sie als seine Mutter, aber er distanzierte sich auch von seiner Mutter in dem Bereich, dass sie ihm keine Anweisung machen durfte, weil er hatte seinen Blick immer auf den Vater gerichtet und er wusste, das, was der Vater mir sagt, das muss ich tun. Das ist mein Auftrag. Und daher auch diese Distanz. Und letztendlich habe ich hier ein Zitat noch gebracht von einem Ausleger, der diese Aussage nochmal untermauern sollte. Was zeigte Jesus der Maria und den Menschen mit dieser Aussage, was habe ich mit dir zu schaffen? Er zeigte nämlich nichts anderes auf als Maria. Man musste erkennen, und schließlich verwandte der Herr den Ausdruck gegenüber Maria, um zu zeigen, wie unüberbrückbar die Kluft zwischen seiner sündlosen Gottheit und ihrer sündigen Menschlichkeit ist und dass er nur einer Stimme gehorchen konnte. Ich komme zu einem weiteren Punkt. Es stellt sich für uns, für mich hat sich in der Vorbereitung die Frage gestellt, guckt erstmal nur bitte die obere Frage an. Es ist die Frage, wie stellt sich Gott Beziehung zwischen Kind und Eltern vor? Das ist mir einfach durch den Kopf gegangen, als ich den Text gelesen habe, Jesus und Maria. Aber man muss wissen, diese Beziehung zwischen Jesus und Maria war eine besondere. Warum, habe ich gerade erklärt. Aber ich möchte daraus einfach mal ableiten, Jesus war trotzdem ein Sohn, der auch in dem Verhältnis Kind zu seinen Eltern nie eine Sünde getan hat. Und was ist jetzt so entscheidend wichtig, wenn wir es jetzt auf uns praktisch anwenden? Wie erziehen wir unsere Kinder? Ich habe mal versucht, einen entscheidenden Punkt hier rauszuholen, rauszugreifen und bin da auf den Epheserbrief gekommen, Epheser 6, Vers 4, wo es heißt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. Und wir sehen hier, ich habe es deswegen mal bildlich aufgestellt, auf der linken Seite steht das Wort Ermahnung, Unterweisung, auf der rechten Seite Zucht oder Disziplin auch übersetzt. Und dieser Vers drückt diese beiden wichtigen Säulen der Erziehung, bringt es zum Ausdruck. Aber entscheidend wichtig, deswegen habe ich es auch gelb gekennzeichnet, ist die linke Säule. Da geht es um Ermahnung, Unterweisung. Was ist denn das? Unterweisung bedeutet, dass Herz und Seele des Kindes erreicht werden. Also es geht wirklich um Herz und Seele des Kindes. Und die rechte Seite, die bringt zum Ausdruck, dass Zucht, Disziplin etwas Äußerliches ist. Man kann ein Verhalten antrainieren, aber wenn der Trainer plötzlich weg ist, wenn der Druck von außen nachlässt, dann ändert sich das Verhalten plötzlich wieder in eine Richtung, wo man es vielleicht nicht haben will. Zucht, Disziplin, das ist trotzdem was, was wichtig ist in einer Erziehung, wird auch im Hebräerbrief so zum Beispiel dargestellt. Und es ist wichtig, dass wenn die Kinder klein sind, sie zunächst mal an gewisse Regeln zu gewöhnen, sie zu erziehen, auch nach Regeln. Und dass man ihnen das auch sagt, ihr müsst jetzt folgen, ihr müsst, das ist, bitte haltet euch an die Regeln. Ja? Das ist ganz wichtig für die Kinder, wenn sie klein sind. Je älter aber die Kinder werden, desto mehr kommt eben auch ihre eigene Persönlichkeit zum Tragen. Sie wollen irgendwann selber erwachsen sein, sie wollen selber Entscheidungen treffen. Und dann wird diese linke Säule entscheidend wichtig, dass nämlich die Ermahnung, Unterweisung dahin geht, dass die Kinder erkennen, es gibt einen lebendigen Gott, der hat uns eine Gebrauchsanleitung fürs Leben, die Heilige Schrift, gegeben. Und im Lesen in der Bibel und im Gehorsam gegenüber diesem lebendigen Gott bin ich selber verantwortlich vor Gott. Und sie müssen erkennen, dass sie selber erstmal mit Gott einen Anfang machen müssen. Sie müssen erstmal ein Ja haben zu Jesus Christus als ihrem persönlichen Heiland. Und wenn sie dieses Ja haben, wenn sie eine Bekehrung eingehen, indem sie ihr Leben übergeben an Jesus Christus, dann werden sie auch befähigt durch einen Heiligen Geist, der ihnen dann gegeben wird, aus dem Herzen heraus mit persönlicher Überzeugung dann nach dem Wort Gottes zu handeln. Und das Ziel, wie es hier dasteht, ist eben, das Kind in eine eigenständige persönliche Überzeugung zu führen, dem Willen Gottes zu tun. Und da sind wir wieder bei Jesus, dessen größtes Ziel war, den Willen des Vaters zu tun. Ja, und so hat die Erziehung am Ende immer das Ziel, dass wir die Kinder befähigen, dass wir ans Herz appellieren der Kinder und dass wir die Kinder befähigen, eigenständige, mündige Wesen vor Gott zu erziehen, die dann auch ihre eigenen guten Entscheidungen mit dem Herrn Jesus treffen. Soweit der kleine Erziehungsexkurs. In Vers 5 lesen wir, was er euch sagen mag, das tut, von einer Aussage von Maria, die jetzt so harsch angefahren wurde. Und was mir einfach noch groß wurde von dieser Frau, Maria, wie demütig sie war, wie sie reagiert hat drauf, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden als Vorbild. Sie wird schon vor den Kopf gestoßen von ihrem Sohn. Und wie reagiert sie drauf? Was er euch sagen mag, das tut. Ganz ohne beleidigt sein, ohne eingeschnappt sein, ohne emotional werden, sondern einfach, es geht weiter und ich vertraue auf Jesus, dass er das Gute tun wird für uns alle. Er wird das Beste daraus machen. Das fand ich doch toll, was von Maria hier berichtet wird. Maria glaubte und vertraute ihrem Sohn Jesus Christus. Und wie drückte sich das aus, das Vertrauen Marias in ihrem Sohn? Wir sehen einfach, sie wendete sich an die Diener, sie sagte ihnen, gab ihnen diese Anweisung und vertraute darauf, dass auch Jesus das Problem des fehlenden, mangelnden Weins irgendwie lösen wird. Und was dahinter letztendlich sich verbirgt ist, und da können wir auf uns übertragen, also sie vertraute darauf, dass er wirklich handeln wird, wenn seine Stunde gekommen ist. Und er wird handeln nach dem Willen seines Vaters, wenn es dazu reif ist, die Zeit. Und wir wissen doch, wer Jesus Christus ist. Wir wissen doch, dass er uns unser Retter ist von Sünde, uns befreit hat, dass er uns von Bindungen, Abhängigkeit vielleicht befreit hat. Er ist der Sohn Gottes. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das wissen wir alles. Aber die Frage, die sich immer wieder doch für uns ganz praktisch stellt im Leben, wenn wir das wissen, was passiert mit diesem Wissen in uns? Geben wir ihm dann auch den Raum, den er als Retter, als Herr der Herren, als der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat? Geben wir ihm den Raum in unserem Herzen, in unserem Leben, dass er dann auch so wirkt und dass er wirken kann? Glauben wir daran? Vertrauen wir ihm? Das ist meistens das Thema. Wir können viel in der Bibel lesen, wir können auch viel Kopfwissen anhäufen, aber letztendlich sind es oft ganz kleine Dinge, in denen sich unser Christsein beweist im Alltag. Und Maria war so eine Frau, die danach handelte. Das war erstaunlich. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Teilabschnitt. Jetzt kommen wir zu diesen steinernen Wasserkrügen. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden. Zunächst mal wird ja im Text schon erklärt, die Juden hatten Reinigungsriten, mussten sich, wenn sie sich zum Beispiel durch Anfassen einer Leiche, durch andere Dinge verunreinigten, mussten sie sich rituell mit dem Wasser reinigen. Dazu standen die Krüge auch bei der Hochzeit. Und interessanterweise waren es 6 und sie fassten ungefähr 80 bis 120 Liter, habe ich nachgelesen. Also um die 100 Liter kann man sagen, 6 Krüge, macht summa summarum ca. 600 Liter besten Wein, wenn es denn dann klappt. Und Jesus gab jetzt nun die Anweisung, diese Krüge mit Wasser zu füllen. Frage ist, macht es denn Sinn? Wenn man bedenkt, dass die Reinigung der ganzen Hochzeitsgäste bereits ja schon stattgefunden hatte, die waren jetzt kräftig am Feiern, es war eigentlich gar keine Zeit, kein Platz, kein gar nichts mehr für das Thema, ich reinige mich jetzt, sondern nein, jetzt war Feiern dran. Also war das für die Diener schon ein bisschen seltsam, dass sie jetzt die Krüge mit Wasser voll machen sollten. Was war das für eine Logik? Wie muss ich jetzt als Diener damit umgehen? Der sagt mir, ich soll die Krüge mit Wasser füllen. Wozu? Und ihr seht schon wieder, wie geht es uns vielleicht auch oft im Leben mit Anweisungen, mit Bibelversen, die wir vielleicht lesen, die nicht so in unser Konzept passen, die nicht in unsere Logik passen, die vielleicht ein wenig fernab von dem sind, wie wir unser Leben gestalten würden, was wir tun würden als nächsten Schritt, wie wir unsere Entscheidung treffen würden. Und da ist es ganz klar, hier ein Bild, die Diener machten wirklich eins zu eins diesen Schritt, Wasser in die Krüge, und er hat es gesagt, wir vertrauen auf ihn, er wird was daraus machen. Und der Glaubensbeweis, der besondere war, dass sie die Krüge bis oben hin voll machten. Und darin zeigte sich dann doch, dass die Diener Jesus wirklich vollstens vertrauten. Wie gehen wir oft mit dem Wort Gottes um? Die Echtheit unseres Glaubens an Jesus wird durch unser Tun unter Beweis gestellt, nicht durch fromme Reden. Und jetzt passierte dieses Wunder. Ein Wunder, das die Besonderheit darin zunächst mal hatte, dass in 0, nichts aus Wasser plötzlich Wein in den Krügen ist. Und die Begebenheit, die sichert im Prinzip ab, dass hier keiner irgendetwas gemauschelt haben konnte. Weil dadurch, dass die Diener nämlich das Wasser einfüllten, konnten die Jünger da nicht tricksen und irgendwo Wein herholen. Nein, sondern die Diener füllten die Krüge mit Wasser. Weiterhin füllten sie bis an den Rand, sodass auch keiner noch zusätzlich was reinkippen konnte. Also das war schon mal ausgeschlossen durch diesen Vorgang. Und dann war die Besonderheit, es war Wasser in den Krügen. Und wie wurde jetzt daraus Wein? Und zwar der beste Wein. Zunächst mal hat Jesus Christus gezeigt, er hat die Macht aus nichts, hier plötzlich etwas zu schaffen, seine Schöpfermacht. Und zwar, der zweite Schritt war, die zweite Besonderheit, der Wein, den er geschaffen hat. Es kann übrigens auch, es gibt Chemiker, die künstlich Wein herstellen, gibt es, habe ich auch recherchiert. Der schmeckt dann allerdings nur nicht. Aber es geht, ja, mit Analysen von 300 Geschmacksrichtungen werden dann zusammengebaut. Aber hier hat Jesus Christus in Sekundenbruchteilen hat er einen Wein geschaffen, der gereift war, der ein Alter hatte. Er hat die Zeit, das was hier rechts habe ich es dargestellt, mal in wie vielen Schritten normalerweise ein Wein hergestellt wird. Und das sind Schritte, die ziehen sich über ein bis viele Jahre mit dem Reifeprozess, wenn es ein guter Wein werden soll. Und das machte Jesus in einem Nu, in einem Moment. Und dann war der beste Wein geschaffen. Jesus ist Herr über Raum und Zeit. Er ist Herr über die Schöpfung. Und jetzt hatten die Hochzeitsgäste wieder Wein zur Verfügung. Der Speisemeister, der probierte den Wein und bezeugte diese Qualität dieses Weins, die besondere Qualität. Kleiner Exkurs wieder. Jetzt war genug Wein da, viele hundert Liter. Jetzt war natürlich für die Hochzeitsgäste auch wichtig, richtig damit umzugehen mit dem Wein. Wie gehen wir mit dem Thema Alkohol um? Machen wir das, was hier in der Bibel steht? Die Bibel gebietet uns einen weisen Umgang mit Alkohol. Gibt es Bibelstellen, die man hier, die könnt ihr nachlesen, Römer 13, 13, Galater 5, 21, Epheser 5, 18, 1. Petrus 4, Vers 3. Da wird der richtige Umgang mit dem Alkohol wird hier angesprochen, und es darf hier keine Maßlosigkeit geben, sondern wir wissen, vielleicht aus Erfahrung, vielleicht vom Hörensagen, dass mit viel Alkohol sehr viele negative Dinge passieren können. Und deswegen, die Bibel sagt uns, geh weise und maßvoll mit dem Thema Alkohol um. Du darfst es genießen, du darfst es mit Danksagung nehmen, aber in Maßen. Ein weiterer Punkt, der hier deutlich wird, wie Gott handelt, wie wunderbar er ist. Nämlich, der Speisemeister wundert sich drüber, wenn normalerweise hier Hochzeitsgäste sind, dann tut der Bräutigam zunächst mal den teuersten Wein auftischen, bis sie alle ein bisschen bedudelt sind. Und wenn sie dann es sowieso nicht mehr mitkriegen und kapieren, was sie da trinken, dann nehmen wir den billigen Fusel von unten, den holen wir dann her. Vielleicht täuscht man dann noch über ein falsches Etikett, aber das wäre dann schon arg weit hergeholt. Sowas macht man natürlich nicht, aber auf jeden Fall der billige Fusel kommt dann zum Schluss, wenn sie eh alle schon dicht sind. Und so handelt Jesus, unser Herr, nicht, sondern er weiß genau, das Beste bringt er am Schluss. Und er macht den besten Wein, da wo die Hochzeitsgäste eigentlich schon nicht mehr mit viel gerechnet haben, da schafft er aus nichts diesen wunderbaren, tollen Wein, an dem sich die Gäste erfreuen können. Und das darf uns auch ein Bild sein für das Leben und da auch wieder an junge Menschen, die am Anfang ihres Lebens stehen und die gelockt werden von dieser Welt mit tollen Angeboten. Hier kannst du viel Geld verdienen und hier kannst du das und das kriegen von uns. Und wir bieten dir eine Zukunft. Die Welt verspricht uns unheimlich viel, ja, aber zum Schluss hält sie relativ wenig. Aber Jesus Christus, von dem wissen wir, das Beste kommt zum Schluss. Ich komme im dritten und letzten Abschnitt, geht es darum, wie reagieren Menschen jetzt auf so ein Wunder. Und es heißt in dem Text ja, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Man kann aus dieser Anwendung sehr viel Symbolik machen, mit den 6 steinernen Krügen, mit der Reinigung, mit dem Alten Testament, Reinigungsriten und Neues Testament, wo die Freude des Herrn Jesus durch den Wein dargestellt wird und durch eine Bekehrung und Wiedergeburt erleben wir diese Erneuerung raus aus der Gesetzlichkeit hinein in ein neues Leben. Aber der entscheidende Punkt ist doch in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, hier macht Jesus Christus ein Wunder und offenbart sich als der Herr der Herrlichkeit. Er offenbarte seine Herrlichkeit und die Frage ist doch, wie reagiert der Einzelne jetzt auf dieses Wunder, ja, auf dieses Zeichen? Will er denn das auch da registrieren, was da passiert? Und macht er sich Gedanken darüber? Will er denn daran glauben, dass dieses Wunder, was er jetzt vielleicht sogar mit eigenen Augen gesehen hat oder was wir heute in der Bibel lesen, will ich daran glauben, dass Jesus Christus der Herr der Herren, der König der Könige ist, der alles kann, der Schöpfer aller Dinge ist und der auch in der Lage war, aus Wasser Wein zu machen? Dieses Zeichen stellt uns vor eine Entscheidung, die muss jeder für sich auch treffen. Eine Glaubensentscheidung. Und wenn du sie heute noch nicht bisher getroffen hast und du noch nicht glaubst an Jesus Christus als Gottes Sohn, als Gott, der Mensch wurde, als der für deine Sünden gestorben ist, als der jetzt zur Rechten des Vaters in Herrlichkeit für dich eintritt und dich verteidigt, wenn du diesen Fürsprecher heute noch nicht hast, dann ist heute die Zeit, an ihn zu glauben, an seine Schöpferkraft, an seine Wunder und ihn als persönlichen Herrn und Heiland anzunehmen. Und ich habe es immer wieder selber gehört und sage es heute nochmal, du bist nur ein Gebet von diesem herrlichen Heiland entfernt. Wenn du dieses Gebet betest und ihm dein Herz anvertraust, dann ist er dein persönlicher Heiland. Ja, ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt einige Anwendungen gehört. Jesus offenbarte sich durch das Wunder als die Quelle des Lebens und der wahre Messias. Die Frage ist aber, glaubst du, glauben wir an diesen Messias, Jesus Christus? Ist er unser Messias geworden? Hochzeit feiern und heiraten ist von Gott gewollt, aber mit ihm beziehe Jesus mit ein in deine Hochzeit. Die Worte Jesu umsetzen, was er euch sagt, das tut. Echter Glaube wird immer zur Tat. Erziehung unserer Kinder geht immer übers Herz und zum eigenständigen Erkennen des Willens Gottes und dann seinem Wort auch gehorchen. Mit Jesus geht der Weg von der freudlosen Gesetzlichkeit hin zur Fülle der Freude im Herrn Jesus und seinen Segnungen. Wir dürfen uns an unserem Christenleben freuen, auch an Hochzeiten und Festen. Es ist nicht nur das Christenleben ist nicht nur Leid, es ist auch Freude und sehr viel Freude, und zwar eine bleibende Freude. Und abschließend, die Welt verspricht uns viel, hält dann wenig und nimmt uns zum Schluss alles. Aber Jesus Christus bringt uns die Wahrheit, die Freiheit und schließlich die Fülle bis in Ewigkeit. Und bei ihm kommt das Beste zum Schluss. Und das wünsche ich uns allen. Amen.